England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Und heute versuchen wir das Mysterium von einer Frau zu entschlüsseln, die fast 2 Milliarden Bücher verkauft hat.
Fangen wir mal mit einer Quizfrage an. Wer erkennt die Stimme der folgenden energischen und ziemlich willensstarken Lady?
People often ask me, what made me take up writing? Many of them, I fancy, wonder whether to take my answer seriously. Although it's a strictly truthful one.
Und Alex, wie ist es? Hast du sie erkannt?
Ja, sofort. Sie ist einfach unverwechselbar. Die Krimi-Queen Agatha Christie. Aber ich bin jetzt natürlich ein absoluter Christie-Fan, wie du weißt. Und meine Lieblingsserie von ihr ist sowieso immer Miss Marple. Erinnerst du dich?
Dann wollen wir doch heute mal ein bisschen mehr über die Krimi-Königin erfahren. Geboren ist Dame Agatha, wie sie später hieß, als Miss Miller im Jahr 1890 in Devon und gestorben 1976 in Watford. Bis heute wurden, und da streiten sich die Fachleute noch ein bisschen, zwischen 1,5 und 2 Milliarden Bücher von ihr verkauft. Man muss sich diese Menge mal vorstellen. Ihr Vater war ein wohlhabender Amerikaner mit Immobilien in New York, ihre Mutter Engländerin. Als junge Frau begann Agatha dann zunächst ein Musikstudium in Paris, dann begann aber leider der Erste Weltkrieg und sie kam als Krankenschwester zum Roten Kreuz. Für uns als spätere Leser ist aber viel entscheidender, dass sie auch in einer Apotheke arbeitete und sich deshalb glänzend mit Giften auskannte.
Ja, da sieht man doch wieder Augen auf bei der Berufswahl, oder? In sage und schreibe 41 ihrer Werke kommt volles Rohr Gift zum Einsatz. Da ist Arsen, Strychnin, Nikotin, tropische Gifte, eigentlich so alles dabei, was jemand killen kann.
Naja, also Christies Erklärung dafür klang immer wunderbar britisch und schön trocken. Sie sagte nur, da ich von Giften umgeben war, war es naheliegend, dass der Tod durch Vergiftung die von mir gewählte Methode sein sollte. So einfach war das. Und es hatten ja vor ihr, muss man ehrlich sagen, auch noch nicht viele Autoren in dieser Ausführlichkeit mit Gift gearbeitet.
Ja, ganz schön gewieft, diese Agatha Christie. Ein ganz großer Fan von ihr ist auch der Journalist Thomas Vogt, den ich in London getroffen habe. Ich habe einen Spezialisten eingeladen, sitze in London mit Thomas Vogt. Schönen guten Tag, servus.
Ja, Thomas. Grüß dich, hallo.
Stell dich doch mal unseren Zuhörern bitte ganz kurz vor.
Ich mache die Medienarbeit für Jonas Kaufmann, bin Musikjournalist, habe viele Dokumentarfilme gemacht, meistens über Künstler und arbeite hin und wieder auch als Coach für Opernsänger, Sprachcoach.
Was hat dich jetzt zu Agatha Christie ausgerechnet gebracht? Das ist ja nichts viel mit Musik zu tun, ne?
Ja, indirekt schon. Aber es kam einfach, das war für mich die Fortsetzung von Enid Blyton. Ich war ein Riesenfan von Blyton, also von diesen 5-Freunde-Rätsel-Geheimnis-Abenteuer-Serien. Und da geht's ja auch immer drum, wer hat was gemacht, kriegt man den am Ende? Und das sind ja mehr so Denksportaufgaben.
Waren meine Rätsel. Lieblingsbücher, sage ja. Ich dir. 5 Freunde und das Burgverlies war mein erstes Enid Blyton-Buch. Ich habe es geliebt und meine Kinder mussten sich das alles in Englisch über sich ergehen lassen, die Bücher, die ich ihnen jeden Abend vorgelesen habe. Ja, du hast aber in Deutsch gelesen,
ja,
oder?
Ja, und dass du sagst, Burgverlies ist schon fast unheimlich, weil das war auch mein erstes.
Ehrlich?
Und das habe ich so verschlungen und weil ich schon da ein Elefantengedächtnis habe, hatte ich bestimmte Passagen wirklich auswendig drauf aus diesem Buch. So war ich also addicted, Enid Blyton-Fan. Und wenn du dann älter wirst und dir die Geschichten dann zu harmlos sind, landest du automatisch bei Agatha Christie. Natürlich erstmal durchs Fernsehen. Da gab es einmal Edgar Wallace mit dieser legendären deutschen Serie, wo alle Größen wie Joachim Lecky Fuchsberger und Flickenschild raunt sich da immer als Lady dadurch. Fritz Rasp und Marianne Hoppe, Lil Dagova, alle waren sie da. Und wir haben das als Kind immer ganz toll gefunden, obwohl die simpel gestrickt sind und man in Berlin immer so getan hat, als wäre man in London. Ja,
der
teilweise
Nebel.
Siehst du noch die Nebel. Nebelpfanne oben in der Ecke und,
genau.
Und siehst genau, das ist die Spree und nicht die Themse. Egal, war alles wunderbar. Und dann ist natürlich der Schritt zu Agatha Christie ein ganz kleiner. Und die hatte für mich schon als ja, pubertierender Jugendlicher viel mehr Interessantes zu bieten als die Wallace-Romane. Und ich habe da schon überlegt, wie kommt das, dass du doch jetzt immer wieder bei der Christie landest. Ein Phänomen ist das der geschlossenen Räume. Mhm. Also entweder ist es eine Insel, wie in Last Weekend, wo man weiß, da fährt kein Boot, da kommt keiner runter. Wenn da ein Mord passiert, muss das einer von diesen 10 Leuten sein. Oder im Zug, Mord im Orient Express, Blauer Express, auf dem Schiff, wie in Tod auf dem Nil oder Mann im braunen Anzug oder eine eingeschneite Pension wie in der Mausefalle. Übrigens ein Theaterstück, was ununterbrochen seit 53 Jahren in London läuft. Das muss man sich, sich mal reintun. Ja. Oder private Gesellschaften nehmen auf ein Schloss, wo nicht jeder hinkommt, wo es einen Türsteher gibt und wo man weiß, das kann nur einer aus dieser Gesellschaft gewesen sein an dem Abend. Wer war's? Und das ist mehr so, es geht da gar nicht um
wie ein Schachspiel eigentlich.
So, ja, genau. Danke. Ja, das ist fast das Stichwort, ja.
Intelligenter Krimi und nicht brutaler Krimi. Heutzutage liest man Sebastian Fitzek, aber damals, und das fasziniert mich heute noch an dieser Agatha Christie, wie jemand überhaupt so viele Gedankengänge und so viele Handlungsstränge zusammen und auseinander und wieder zusammenbringen kann, dass es am Schluss noch einen Sinn gibt und man nicht völlig verwirrt ist. Ne? Wobei, was weißt du über das Leben von Agatha Christie selbst, wenn wir nochmal sagen, wann hat die gelebt, wo hat sie gelebt, wo ist sie aufgewachsen und so weiter?
Geboren ist sie 1890 in Torquay und gestorben 1976, hat also 86 Jahre gelebt. Die meiste Zeit davon in ihrer englischen Heimat verbracht, war aber auch lange Zeit im Nahen Osten unterwegs, weil ihr zweiter Mann, das war der Archäologe Max Mellowen, dort gearbeitet hat. So kommt es dann zu der Romanserie, die also in Bagdad oder wo auch immer am Nil, hatten wir ja schon gerade Tod auf dem Nil, spielt. Also das mischt sich bei ihr so ein bisschen. Sie war weit gereist und sie ist eben auch das erste Mal, wenn ich es richtig erinnere, mit dem Orient Express dahin gefahren.
Deswegen. Und
deshalb kam es zu einem der für mich absolut genialen Krimis, Mord in Orient Express, weil nicht ohne Grund ist er schon 4-mal verfilmt worden.
Ich meine, was ich natürlich gelebt habe, ist von ihr die Margaret Rutherford-Filme.
Ja.
Ne, den Vierteiler, glaube ich.
Viermal.
Miss Marple.
Miss Marple, klar. Da hat natürlich die waren später befreundet, Agatha Christie und Margaret Rutherford. Aber als sie zuerst die Filme gesehen hat, soll die Christie gesagt haben, ja, das ist ja genau das Gegenteil von meiner Miss Marple. Meine Miss Marple, die ist fragil, die ist zart, die ist leise. Und die Rutherford ist ja richtig, ne? So eine Walküre, die also die Sachen in die Hand nimmt und alles weg da aus dem Weg, jetzt komme ich. Aber sie sagt irgendwie, auf die Art und Weise, wie die Rutherford das macht, ist es dann doch wieder überzeugend.
Ich glaube, Agatha Christie kam ja aus einem sehr guten Stall, die ist ja erst in Devon und aufgewachsen, hat dann auch eine längere Zeit in Cornwall gelebt. Ich habe da mal Pilcherfilme gedreht in der Gegend, wo da so ihr Haus gewesen sein soll. Du hast ja auch Torquay gesagt.
Ja.
Also die Eltern haben die schon auch ein bisschen geprägt oder das Elternhaus wie mit so Herrenhaus und so weiter?
Herrenhaus und allem drum und dran. Nur ist der Vater sehr früh verstorben, da war sie gerade mal 11. Mhm. Und man sagt, dass sie seitdem immer Angst hatte, auch die Mutter zu verlieren. Mhm. Und deshalb eine sehr starke Bindung an die Mutter hatte. Und als die Mutter dann verstarb im Jahr 1926, das war für sie auch ein ganz tiefer Einschnitt. Parallel kam hier zu, dass ihr erster Mann, Oberst Archibald Christie, beim Fremdgehen entweder erwischt wurde oder es selbst zugegeben hat. Jedenfalls diese beiden Ereignisse waren
traumatisch
für sie. Und dann gab es dieses mysteriöse Verschwinden.
Das wollte ich ja schon immer mal fragen. Das wäre eigentlich ein eigenes Buch. Agatha Christie ist angeblich mit dem Auto irgendwo hingefahren. Man fand den Wagen leer und dann tauchte sie nie wieder auf, bis dann ein paar Wochen später jemand sie... Also erzähl doch du mal die Geschichte, was du drüber weißt.
Ja, also man fand einen verlassenen Wagen, wurde identifiziert als Wagen von Agatha Christie.
Das war schon zu ihrer Hochzeit, sagen wir mal.
Ja,
so, als sie schon ein Star war, kann man
da
sagen.
Da hatte sie schon einige Romane geschrieben, zwar noch große Werke vor sich, aber sie war schon eine bekannte Größe und in jeder Zeitung wurde darüber berichtet, so quasi wie in Hitchcocks A Lady Vanishes. Wo ist die Autorin? Das ging sogar bis zur New York Times. Ne? Mhm. Was ist mit Agatha Christie passiert? Und sie ist dann, nachdem sie das Auto verlassen hat, hat sie eingecheckt in einem Hotel unter dem Namen der Frau, mit der ihr Mann sie betrogen hat.
Ja. Genial!
Und hat dann hinterher gesagt, oder Die Angehörigen haben das gesagt, das war eine Art von Amnesie. Ja. Und dieses Rätsel ist bis heute nicht gelöst. War es wirklich Amnesie oder Trance oder
war es bewusst, um was zurückzugeben?
Eine emotionale Kurzschlusshandlung, um ihrem Mann einen Denkzettel zu geben. Aber dann sagt man wieder, ja, aber dann lässt sie doch ihre 7-jährige Tochter nicht einfach so alleine. Ne? Was war es jetzt? Böse Zungen haben natürlich gesagt, das war der beste PR-Gag, den ein Autor im 20. Jahrhundert sich jemals hat einfallen lassen. Ja. Aber bis heute ist es das Agatha Christie Mystery, was nicht geklärt ist.
Unglaublich, echt. Ne? Diese Frau hat ja ein aufregendes Leben auch gehabt. Wir haben gerade gesagt, mit Traumata versetzt, aus der Kindheit heraus und so weiter. Dann hat sie natürlich auch auf großem Fuß gelebt und hat dann lange Zeit auch gemerkt, da muss man viele Steuern zahlen, weil man im Ausland viele Sachen verkauft. Also die hat auch immer im Gehirn gehabt, ich habe Angst, mein Vermögen zu verlieren.
Ja, auch deshalb hat sie 2 Romane dann für schlechtere Zeiten zurückgehalten, wie zum Beispiel den letzten Poirot-Roman, Vorhang. Ah. Ne? Und ich meine, das andere war Ruhe unsanft, aber da kann ich mich jetzt täuschen.
Wie viele Bücher hat sie denn überhaupt geschrieben?
Weiß man, das waren 50 Romane, 30 Theaterstücke und 120 Kurzgeschichten.
Das ist ja wie ein wandelndes Lexikon, das ist ja unglaublich. Ja. Aber was hat die jemals eigentlich Interviews dazu gegeben, was sie bewegt hat, diese Geschichten zu schreiben? Woher kam das gerade? Ich hätte ja auch schöne romantische Romane wie die Bronte-Sisters schreiben
können. Ja. Dieses rein handwerkliche. Da gibt es übrigens eine interessante Doku drüber, über The Christie Code, dass man versucht hat, dem Geheimnis ihres Erfolgs auf die Spur zu kommen.
Interessant.
Wieso ist sie nach Shakespeare mit 2 Milliarden verkauften Büchern die erfolgreichste, also kommerziell erfolgreichste Autorin aller Zeiten? Ne? Und hat so Stichworte computermäßig zusammengeführt, die mit ihrem Vorgänger Arthur Conan Doyle verglichen, was bei dem so die Wortfelder sind und was bei Christie.
Interessante Studie.
Und man ist draufgekommen, dass sie ihre Leser einmal in Sicherheit wiegt, ja, nach dem Motto, bei mir sind bestimmte Regeln. Es hat einer dieser von der Untersuchungstruppe bezeichnet, als ist das Gleiche, wie wenn du Achterbahn fährst. Mhm. Du brauchst den Kick, den Thrill, den Adrenalinschub, um was anderes in dir zu spüren. Aber du hast gleichzeitig die Sicherheit.
Du kommst wieder in der Bahn hoch.
95% der Fahrgeschäfte, dass du lachend und quiekend unten wieder ankommst und mit deinen Freunden lustig weiterfeierst. Ja?
Wahnsinn, ja.
So ein Gefühl hätte man, wenn man Agatha Christie liest. Man weiß, die Regeln des Genres werden eingehalten. Da ist nicht plötzlich Miss Marple die Mörderin oder Poirot. Mhm. Also da stimmen noch die Verhältnisse. Mhm. Es gibt natürlich auch Überraschungen, weil wäre ja zu langweilig, wenn man nach 5 Minuten wüsste, wer der Mörder ist. Man darf dann schön mitraten und alles so im Kopf, so diese Schachpartie durchgehen. Was passiert, wenn ich den auf den Platz stelle und dann verschiebt sich alles. Das kann man alles machen. Man fühlt sich heimelig geborgen und hat trotzdem auch diese
Kick immer,
diesen Kick wie beim Spiel. Ich finde auch toll, wie sie das Prinzip vom Red Herring, also vom Locken auf die falsche Fährte, wie sie...
Das gehört ja zum Krimi dazu eigentlich. Ne?
Ja, genau. Wie sie das immer schafft, dass du das Gefühl hast, wie im Beginn von Tod auf dem Nil, dass du das Gefühl hast, also das ist eine Eifersuchtsgeschichte zwischen 2 Freundinnen. Die eine hat dem anderen den Mann weggenommen.
Genau,
ja?
So denkt man es am Anfang.
So denkt man. Und du wirst in allem bekräftigt, dass du
das
richtigerweise so denkst. Oder Zeugin der Anklage.
Oh ja.
Dass man meint, Marlene Dietrich ist wirklich die kalte, natürlich auch mit deutschem Hintergrund. Ne? Das war Anfang der 50er Jahre in London natürlich auch ein beliebter Topos, ne? Die bösen, nicht entnazifizierten Deutschen, die doch einiges an Schuld mit sich tragen. Das glaubt man natürlich eher, dass die jetzt als Zeugin der Anklage auftritt und gegen ihren Ehemann aussagt. Mhm. Ne? Mhm. Und wenn das noch so genial dargestellt wird, wie von Marlene Dietrich und Charles Laughton als
Maximilian Schell war dabei.
Ja, als Verteidiger. Dann ist das hochspannend und die Auflösungen sind in vielen Fällen verblüffend.
Wir wissen ja, viele Autoren sind ja nie ganz zufrieden gewesen mit den Verfilmungen ihrer Bücher. Da war Daphne du Maurier, die gesagt hat, dass ihr die meisten gar nicht gefallen haben, was da Hitchcock gemacht hat zum Beispiel. Weiß man, dass wir mehr bei Agatha Christie, weil du vorhin schon mal angedeutet hast, mit dem einen ersten Film war sie gar nicht zufrieden so? Oder dachte die, Margaret Rutherford spielt das viel zu opulent?
Ja, es heißt, sie war mit den meisten der frühen Verfilmungen nicht einverstanden. Ich glaube, die schönsten hat sie gar nicht mehr erleben dürfen. Mhm. Wenn ich das richtig in Erinnerung behalte, ist Mord im Orient Express hochbesetzt mit Lauren Bacall, Sean Connery, Ingrid Bergman. Mhm. Dieser Film ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nach ihrem Tod entstanden. Ebenso Tod auf dem Nil, also die großen Spielfilme. Tod auf dem Nil mit Peter Ustinov, mit Bette Davis, mit Maggie Smith und der wunderbaren Angela Lansbury als, wie kann man sagen, Trivial-Schriftstellerin Salome Otterborn, die dauernd angeschickert ist und
kichert und macht und so weiter.
Kichert, macht und tut und ihn immer begrüßt mit, na, Mr. Porridge.
Du wirst ja jeden Film wahrscheinlich zigmal schon gesehen haben.
Ja, weil ich habe die einige Male gesehen.
So gut auskennst. Wenn man mal die beiden Damen in Relation setzt, Daphne du Maurier, über die wir auch schon im Britpod viel berichtet haben, der ungefähr zur selben Zeit auch gelebt oder ist gestorben, wie eben Agatha Christie. Wer war denn die erfolgreichere von beiden?
Schon Christie. Ich meine, du Maurier, wir kennen alle den wunderbaren Rebecca-Film mit Joan Fontaine und Laurence Olivier und vor allen Dingen dieser wunderbaren Miss Danvers, die dann nur immer so als
am Fenster steht,
schwarze
schwarz gekleidet,
Statue da steht, furchteinflößend, Judith Anderson, grandios, ja. Da kann man sich gar nicht vorstellen, dass Daphne du Maurier mit der Verfilmung nicht einverstanden war.
Aus Hercule Poirot ist ja eine Figur geworden, die auch Peter Ustinov lange Jahre sehr, sehr erfolgreich gespielt hat. Und ich glaube, dadurch ist auch jung und alt und selbst meine Kinder heute sagen, hey, wenn der neue Kinofilm war, Tod auf dem Nil, das hat sich jeder angeschaut, ist dann mehr in die Moderne gezogen worden. Aber der Kern ist natürlich noch Agatha Christie. Wie erklärst du dir es, dass eine Frau vom 19. Jahrhundert bis ins Jahr 2021 hinein so erfolgreich sein kann?
Eben weil sie alles versammelt, um die Aufmerksamkeit des Lesers zu führen. Böse könnte man sagen, sie ist genial im Manipulieren. Ja? Also sie hat wirklich den Leser an der kurzen Leine. Und dich zu interessieren für bestimmte Lösungen. Wie kommt es denn, dass, wenn doch alle Türen abgeschlossen sind, der im geschlossenen Raum erschossen wurde. Die Fenster sind zu, die Türen sind zu. Was ist da passiert? Es fängt immer in deinem Gedächtnis an zu rumoren und du wirst so auf diese Rätselspiele hingeführt, ja, dass du gar nicht mehr denkst, ob es wahrscheinlich ist oder unwahrscheinlich ist. Es gibt auch einige unwahrscheinliche Szenen in der Erklärung hinter, wenn Poirot oder Miss Marple dann sagt, das war so und so und die gehen die ganzen Personen durch, warum es der oder die nicht gewesen sein kann, sondern alle Spuren nur auf diese eine Person hinführen, denkst du manchmal, naja, also das ist jetzt schon so ein bisschen, aber du bist nicht sauer deswegen, sondern das ist so wie bei einem Spiel, wo du sagst, naja, habe ich diesmal halt schlechte Karten gehabt oder das Spiel nicht gut gespielt. Ich habe es nicht ganz durchschaut. Und manchmal ist es auch, ja, witzig. Zum Beispiel in der ballspielende Hund. Da wird dann dem armen Tier der Treppensturz der Erbtante quasi in die Schuhe geschoben. Also der Mörder inszeniert das so, dass er den Ball dort auf den Treppenabsatz legt und jeder denkt, aha, das Tier hat wieder mit dem Ball gespielt und die Tante ist drüber gefallen. Bis man dann entdeckt, dass rechts und links da solche kleinen Schrauben eingedreht waren. Oh. Und zwischen diesen Schrauben hat eben ein Nylonfaden gehangen.
Oh, wow, genial. Da muss man auch erst mal drauf kommen.
Genau.
Man muss sich ja fragen, was geht in so einem Gehirn vor? Ich habe gerade mal ein Interview mit Sebastian Fitzek, um in die Neuzeit zu kommen, als Krimi-Autor gelesen oder gesehen, wo der Moderator gefragt hat, sag mal, was muss in dir vorgehen? Bist du ein krankes Hirn, dass du sowas eigentlich und vor allem auch in aller Gruseligkeit dir ausdenken kannst? Und der hat eine interessante Antwort gehabt. Der hat gesagt, gerade weil er so viele Ängste schon als Kind hatte und diese dann aufarbeiten möchte, beschreibt er solche Dinge, weil die dann weggehen von ihm, wenn er sie weggeschrieben hat, so schlimm sie auch sind. Ja? Also das ist wie eine Art Therapie für ihn. Aber gibt es denn in dem Leben von Agatha Christie auch Aussagen, warum sie das überhaupt alles gemacht hat?
Die Hauptmotivation war, dass sie ihre Leser unterhalten wollte. Mhm. Und es ist ja auch eher unterhaltend als jetzt eine Art von Selbsttherapie. Beim Fitzek kann ich das verstehen, auch übrigens bei Stephen King. Mhm. Wenn ich Stephen King lese, muss ich aber ganz stabil sein.
Ich kann das nicht lesen, muss ich dir sagen.
Damit mich das nicht angreift.
Ja, genau.
Wenn ich Christie lese, ist genau das, ich fühle mich zu Hause.
Hat was, was Romantisches eigentlich.
Romantisches
auch,
Wohlfühlen. Du hast so die englischen Gärten, die Schlösser, die Societies. Du hast das alles so um dich herum. Und es ist dir zum Beispiel näher als Inspektor Barnaby.
Ja, komischerweise schon. Ja,
schon, genau. Ne? Obwohl das ja auch...
Geht mir auch ähnlich, ja.
...gut gemacht ist und so. Manchmal ein bisschen zu viel, gleich 3-4 Mal ja, in einer Folge. Und wo du manchmal denkst, wie sollen
das kleine Kind
diesen 120-Kilo-Mann da über den Jordan befördert haben. Ja, also es ist teilweise auch recht unplausibel. Darf man nicht allzu oft machen. Aber... Christie schafft eben diese Atmosphäre und dieses Bild von England, was wir romantischen Naturen doch so gerne haben. Mhm, ja? Und das vielleicht auch ein bisschen in Downton Abbey.
Ja, genau, finden, das liebt man ja dann auch. Gell? Weiß man denn, hat die eine journalistische Ausbildung gemacht? Woher hat die überhaupt die Fähigkeit
die gehabt, zu schreiben? Die hat einfach angefangen zu schreiben, als sie hatte keinen Unterricht. Lange Jahre wurde von ihrer Mutter erzogen und da hieß es, die soll erst mit 7 oder 8 lesen und schreiben lernen. Sie hatte aber eine Nanny, die oft vorgelesen hat und da hat sie sich das Lesen selbst beigebracht. Und da hat der Vater gesagt, okay, wenn du jetzt schon lesen kannst, dann lernst du jetzt auch schreiben. So heißt die Saga, ja. Es verquicken sich natürlich auch oft da Wahrheit und Legende, wie in jeder Biografie.
Ja, ja. Hast du ja gerade so heute am Anfang gesagt des Gesprächs, dass Shakespeare Milliardenverkäufe bis heute hat. Weiß man denn bei Christie auch, ob das schon noch getoppt wird? Oder weil du sagst, die ist an nächster Stelle quasi, muss ja auch schon dann in die Milliarden gehen oder so.
Ja, ja, ne? Christie hat Milliardenumsätze, ja.
Ist ja nicht wahr, unglaublich. Ja. Und abschließend, wie erklärt man sich eigentlich, dass gerade aus England diese ganzen berühmten Autoren, Arthur Conan Doyle mit Sherlock Holmes, jetzt Agatha Christie mit Hercule Poirot und allen anderen Dingen, dann Daphne du Maurier und so weiter, da ist ja irgendwo eine Ecke, wo man sagt, hey, das ist ja wie eine Züchtung von Krimi-Autoren dort. Das könnte ich mir aus Deutschland jetzt gar nicht so mich erinnern, wer da so berühmt ist. Edgar Wallace natürlich auch, ja.
Ja, du landest bei diesem Genre immer in England. Und das habe ich mich natürlich auch schon gefragt, auch schon übrigens bei Enid Blyton.
Ja, eben. Ist ja im Prinzip auch der Kinderkrimi, ja?
Richtig, genau. Richtig. Nee, ich habe auch bis heute noch keine Antwort drauf. Das ist so ähnlich, wie wenn du fragen würdest, wie kommt es denn, dass die größten Opern aus Italien kommen? Mhm. Ja? Also Verdi, Puccini. Gut, da könntest du noch sagen, das ist nicht an der Sprachmelodie und die transportiert eben schöne Melodien. Aber es ist vielleicht auch wegen dem Topos, wegen dieser Burgen, Schlösser, auch
diese Landschaft, Nebel, Rauch, Kamine, Meer, unheimliche Gestalten, schrullig, ne, das könnte alles zusammenspielen.
Ja.
Vielleicht abschließend, dass du uns mal einen Tipp gibst für jemanden, der Agatha Christie Einsteiger wäre, weil er sagt, ich weiß, da gibt es diese Filme, habe aber noch nie ein richtiges Buch gelesen. Womit sollte man wirklich einsteigen, um sich für Agatha Christie zu entscheiden? Und was sollte man noch so ungefähr gelesen haben dann auch?
Ja, ist die Frage, fängt man gleich mit dem Spitzenwerk an, um Appetit zu kriegen? Ich würde sagen, schon. Man sollte es zumindest mal versuchen, auch das Buch Mord im Orient Express zu lesen. Dann danach Letztes Weekend. Tod in den Wolken finde ich auch nicht schlecht. Auch wieder die geschlossene Situation. Mhm. Und auf dem Nil. Mir gefällt auch sehr gut, ein Mord wird angekündigt.
Mhm, ja.
Ja, per Zeitungsannonce. Und dann kommen alle, sind natürlich neugierig und wollen schauen, was da passiert. Denken, das ist alles so eine Farce oder so. Ne? Und dann passiert da tatsächlich ein Mord. Ne?
Unglaublich.
Und als Einsteiger, für die nicht alle Filme kennen, Zeugin der Anklage mit Marlene Dietrich, Charles Laughton, Regie Billy Wilder. Das ist ein echter Klassiker, auch mit viel Comedy-Faktor, weil Laughtons Ehefrau Elsa Lanchester spielt da die nervige Krankenschwester. Mhm. Unbedingt sehenswert.
Ich würde ja noch empfehlen Miss Marple, die drei Filme sozusagen.
Die drei auf jeden Fall.
Die sind leichtere Kost, aber auch schön und spannend. Zwar noch schwarz-weiß, aber der Wachsblumenstrauß und wirklich Dinge, das ist herrlich, was man sagt.
16:50 Paddington und ganz wichtig für alle Fans von Poirot, es lohnt sich wirklich, die ganze Serie mal mit David Suchet anzuschauen, weil der ist wirklich für mich und für viele andere auch die perfekte Verkörperung dieser Figur. Bei allem Respekt für Peter Ustinov, ja, ja. Robert Finney und anderen berühmten Poirot-Darstellern. Aber er hat das alles im Gesicht, in der Sprache, der Gang, auch dieses leichte Lächeln immer, wenn man weiß, das schmeckt ihm jetzt gar nicht. Und dann zieht so kurz die Mundwinkel nach oben.
Du siehst das Bärtchen dann so ein bisschen nach oben.
Genau, genau. Also der hat 25 Jahre alle Poirot-Episoden verfilmt. Ja.
Das müsste man sicher mal als DVD-Collection oder online kommen lassen.
Unbedingt, unbedingt. Also es hängt eine ganze Industrie ran. Ja, bis heute. Eigentlich stimmt. Ist es mit den Jahren nach ihrem Tod exponentiell weitergegangen. Das ist
jetzt
irre.
Jetzt am Schluss lüften wir noch ein kleines Geheimnis, um die Kurve nochmal zu deinem Medienmanagement für Jonas Kaufmann zu kriegen. Er hat mir ja mal erzählt, er ist auch ein Krimi-Fan, glaube ich.
Ja, ne, ja, ja, er liest gerne Krimis, auch Fitzek. Das weiß ich. Mhm.
Süße.
Ja, okay. Ja, ja, ja.
Also.
Ja, doch. Das verbindet auch. Ich denke auch, dass der Schritt von Oper und diesen Denkaufgaben, der ist gar nicht so weit.
Das stimmt. Ja. Ja.
Na, und Genre spielt ja in beiden eine ganz entscheidende Rolle.
Das hat er schön gesagt. Der Thomas Vogt, unser Spezialist hier heute für Agatha Christie gewesen, fand es ein unheimlich interessantes Gespräch mit vielen interessanten Einblicken, die wir noch nicht kannten. Ich sage ganz herzlichen Dank und bis hoffentlich bald mal wieder zum nächsten Thema, wenn du wieder eins hast. Ja.
Sehr gerne, lieber Alles Alexander. Gute. Bis bald.
Diese Folge des Britpod wurde präsentiert von Romance TV. Ihr Sender für romantische Serien und auch Geschichten in Englands großartiger Landschaft.